grundsätzlich haben das auch schon gerade ausländische Studien gezeigt, dass eben nicht die Versorgungsqualität unter Physician Assistants leidet. Bei der hausärztlichen Einzelpraxis 23.000 Euro im Quartal mehr an Umsatz und in der diabetologischen Schwerpunktpraxis sogar 41.000 Euro im Quartal. Erste und zweite Assistenz bei Operationen, ja.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Physician Assistants. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Physician Assistant, also ärztlicher Assistent, ärztliche Assistentin, kurz PA. Dieses Berufsbild ist in Deutschland noch relativ neu. Es wird aber aller Voraussicht nach immer wichtiger werden in der medizinischen Versorgung. Manche von euch kamen bei der Arbeit vielleicht schon mit PAs in Kontakt. Für alle, die aber noch nicht so genau wissen, was es mit den PAs auf sich hat, was sie können, was sie dürfen, was sie bringen, auch was sie kosten in der Klinik, im ambulanten Sektor, da haben wir heute für euch jede Menge Informationen zur Hand. Wir schauen uns dieses Berufsbild heute genau an und dazu begrüße ich herzlich Hendrik Bollen. Er ist selbst Physician Assistant, führt einen Blog und einen Podcast zu dem Thema und er hat auch eine Wissensplattform für Physician Assistants mitgegründet. In dieser Episode haben wir also einen Gast, der nicht frei von kommerziellen Interessenskonflikten ist, das sei hier zu Beginn gleich mal hervorgehoben. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, mit Hendrik über dieses Thema zu sprechen, einfach weil er sehr tief in der Materie steckt und spannende Einsichten zum Thema Physician Assistants bieten kann. In den Shownotes findet ihr seine Conflicts of Interests, das könnt ihr alles nachlesen. Darin erklärt er aber auch, dass er die Aussagen, die wir heute von ihm hören werden, unabhängig treffen kann. Jetzt aber zur Sache. Hendrik, herzlich willkommen im Amboss Podcast. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen lieben Dank für eure Einladung.
Starten wir doch gleich mal ganz grundsätzlich. Was macht denn überhaupt ein Physician Assistant?
Ein Physician Assistant übernimmt ärztlich delegierbare, also übertragbare Aufgaben. Das heißt, ein Arzt kann Aufgaben an einen Physician Assistant weitergeben und dieser führt diese dann eigenständig durch.
Wie lange gibt es diesen Beruf schon?
Also angefangen hat das 1965 in den USA als Vorreiter, dann kam es so ein bisschen über die angloamerikanischen Länder. UK und Niederlande sind um 2000 eingestiegen. 2005 gab es dann die erste Hochschule in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin, die das in Deutschland mit der ersten Kohorte gestartet hat und dementsprechend also jetzt seit knapp 20 Jahren, nächstes Jahr runden wir.
Und in den USA ist das aber ein etablierter Job, den es schon seit den 60ern gibt?
Korrekt. In den USA ist das schon wirklich etabliert. Da gibt es jetzt knapp 180.000 Absolventen, ganz viele Studierende. Jede große Universität bildet Physician Assistants aus, ist einer der beliebtesten Gesundheitsberufe im Gesundheitswesen, ich meine auf Platz 2 in der letzten Umfrage gewesen. Trotz allem fühlen die Leute sich in den USA mit 180.000 auch immer noch dauert als kleine Berufsgruppe, aber sind natürlich komplett implementiert und auch standardisiert mit Berufsgesetz und allem, was dazugehört.
180.000 in den USA, kannst du das irgendwie in eine Relation setzen, sodass man es vielleicht mit Deutschland vergleichen kann?
Auf jeden Fall. Also in den USA sind damit 424 PAs auf 1 Million Einwohner und in Deutschland sind es aktuell 17 PAs auf 1 Million Einwohner.
Also doch ein ziemlich deutlicher Unterschied. Jetzt gibt es den Job bei uns ja auch immerhin schon 20 Jahre. Welche Rolle spielen denn PAs schon jetzt, heute?
Also der Beruf gewinnt zunehmend an Bedeutung, einfach da die Arbeitslast viel optimaler verteilt werden kann und das ist natürlich gerade zu den aktuellen Zeiten die immer größer werdende Frage, wie kann die Arbeitskraft besser verteilt werden? Und da sind die PAs ein ganz wichtiger Bestandteil.
Wie würde das idealerweise aussehen?
Das würde idealerweise so aussehen, dass der Physician Assistant ein klares Tätigkeitsprofil hat und ein Aufgabenfeld innerhalb einer Station. Und er hat dann pro Tag immer einen ärztlichen Ansprechpartner, der die Aufgaben delegiert und für Rückfragen zur Verfügung steht und der Physician Assistant übernimmt dann eigenständig delegierbaren Tätigkeiten.
Welche Aufgaben man da im Genauen delegieren kann, das schauen wir uns gleich noch detailliert an. Lass uns doch zunächst aber noch einen Blick auf die Ausbildung werfen. Wie sieht die aus?
Also erstmal kann man den Physician Assistant Beruf auf zwei Wege studieren. Grundsätzlich ist es beides ein Bachelor-Studiengang, der mit dem Bachelor of Science endet. Und entweder macht man das nach seinem Schulabschluss mit einer Hochschulzugangsberechtigung und dann studiert man das in Vollzeit, 7 oder 8 Semester, je nachdem, wie die Formulaturen gelegt sind. Oder man studiert das berufsbegleitend, aufbauend auf einen Gesundheitsfachberuf, also zum Beispiel Notfallsanitäter, Gesundheits- und Krankenpflege, medizinische Fachangestellte. Und dann studiert man 6 Semester in Teilzeit eben. Und beides endet dann mit dem Bachelor of Science.
Und ist das komplett eigenständig oder ist das jetzt so, dass Zahnmedizin, Humanmedizin und PAs zusammen beispielsweise die Vorklinik machen?
Tatsächlich nicht. Also die Physician Assistants, die werden auch nur an Fachhochschulen ausgebildet. Das heißt, es gibt keine gemeinsamen Fakultäten mit Humanmedizinern und die Physician Assistants haben grundsätzlich, das Studium ist ähnlich aufgebaut, aber dann natürlich auch an gewissen Teilen komprimiert. Das heißt, es werden sowohl vorklinische Fächer wie Naturwissenschaften, Anatomie, Physiologie gelehrt. Und gerade hier ist natürlich auch in den Naturwissenschaften das ein klein wenig reduziert und danach folgen dann die ganzen klinischen Fächer und hier wird dann vor allem zum Beispiel viele kleine Fächer wie zum Beispiel HNO, Augenheilkunde, die halt auch bislang zumindest keine klassischen Einsatzgebiete von Physician Assistants darstellen, ein bisschen reduziert und zum Beispiel in großen Modulen zusammengefasst und der Fokus wird dann auf die großen Fächer gelegt.
Also da gibt es einen Fokus, innere Chirurgie, Allgemeinmedizin.
Ja, genau. Also ganz viele, nicht nur die 3 zum Glück, sondern ganz viele klinische Fächer und auch die Allgemeinmedizin gerade ist ein Thema, das behandelt wird und auch mit immer größerem Umfang, weil einfach der ambulante Sektor auch stark angewiesen ist auf Physician Assistants.
Da werden wir ja gleich auch nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber nochmal zur Ausbildung. Wir haben ja gehört, es ist ein Bachelorstudiengang, kürzere Semesterzeit als im Humanmedizinstudium. Was können PAs?
Also als Physician Assistant wird man ausgebildet, um nachher Patienten klinisch zu untersuchen, eine Anamnese durchzuführen, einschätzen zu können, eine erste Verdachtsdiagnose und Differentialdiagnose stellen zu können. Und daraus kann der Physician Assistant eben ein breites differentialdiagnostisches Denken anbringen, womit er dann wiederum dem Arzt konkrete Hinweise auf etwas geben kann oder natürlich auch eigene Rückschlüsse ziehen kann.
In der Notaufnahme gibt es ja spezielle Pflegekräfte, die auf Triage spezialisiert sind. Sowas in der Art?
Das ist sicherlich miteinander zu vergleichen, weil das natürlich in eine selbe Richtung spielt. Die Instrumente sind dann wahrscheinlich unterschiedliche, weil in der Triage, die dann ja meistens mit zum einen standardisierten Fragen und zum anderen nur mit der Sprache stattfindet, wenn jetzt nicht noch vielleicht noch ein Triage-Raum mit Vitalwerten damit einspielt, findet beim Physician Assistant, sag ich jetzt mal, etwas ein bisschen komplexer statt. Das heißt, da sind dann auch schon Instrumentarien wie eine klinische Untersuchung dabei, eine Sonografie oder eine Auswertung von ersten Ergebnissen.
Also Sono geht klar.
Genau, Sono-Kurse gibt es auch für Physician Assistant. Also ganz grundsätzlich hat mal die Bundesärztekammer zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die 2017, also für uns Physician Assistants auch schon wirklich lange her, das Papier wird gerade novelliert, die Aufgaben für Physician Assistants in einer Empfehlung mal festgehalten. Dort finden sich über 90 Tätigkeiten. Und da ist auch die orientierende Sonografie von verschiedenen Organen, also auch Herz, Lunge, Abdomen, festgehalten. Und deswegen führen Physician Assistants das auch durch.
Ah, das ist eine spannende Information für alle, die selbst nochmal Sonografie vertiefen wollen. Wir haben da eine Online-Fortbildung zum Selbststudium mit 14 Videolektionen, Abdomen, Schilddrüse, IFAS, TVT, das ist da alles mit drin. Kann man da wunderbar trainieren. Ein Link und einen Rabattcode findet ihr in den Shownotes. Jetzt lasst uns doch aber mal schauen, wie läuft denn so die tägliche Zusammenarbeit zwischen PAs und Ärztinnen und Ärzten?
Also die tägliche Arbeit, die ist eigentlich ganz klassisch, wie man das im ärztlichen Team kennt. Das heißt, in der Regel beginnt es morgens bei der Visite und da wird einem dann ja so ein bisschen klar, neben dem, was man schon wusste, wie wer wird heute entlassen oder sowas, tauchen dann noch neue Aufgaben auf, dass bei Patient A muss vielleicht ein Drainagenwechsel erfolgen oder sowas und dort wird dann auch schon ganz klar geklärt, welche Aufgaben der Physician Assistant übernimmt. Und da wird dann auch meistens schon die Delegation getroffen. Und Nach der Visite würde der Physician Assistant dann eigenständig diese Tätigkeiten übernehmen und wenn es bei irgendwas Probleme gibt, würde er diese rückmelden.
Das klingt ja sehr praktisch, wenn man die Sachen selbst schon kann. Jetzt ist es aber in der Weiterbildung ja oft so, dass man auch die kleinen Dinge erstmal lernen muss. Konkurriert man dann da nicht mit Assistenzärzten und Assistenzärztinnen um die Aufgaben?
Das ist tatsächlich auch eine häufige Frage, die wir bislang aber nie bestätigen konnten. In den meisten Fällen, gerade in den Fachgebieten, fallen diese Tätigkeiten ja regelhaft an. Und das heißt, da gibt es einfach genug. Und der Physician Assistant, die Idee ist ja, dass der langfristig in der Abteilung bleibt. Das heißt, der kommt einmal in die Abteilung, der muss nicht in eine andere Abteilung rotieren, um seinen Facharzt zu erwirken. Das heißt, er lernt diese Sachen einmal und ist dann angelernt und lernt von da aus auch nur noch dazu. Und dadurch kommt es auch tatsächlich, dass oft der Physician Assistant dann in der Rolle ist, die Assistenzärzte anzuleiten und das empfehlen auch sogar schon die ersten Fachgesellschaften.
Okay, lass es uns doch vielleicht einfach so machen. Ich sage ein paar typische Aufgaben, die man so erledigen muss in der Klinik und du kannst mir dann sagen, ob PAs das machen können oder nicht. Dann haben wir es ganz konkret.
Können oder dürfen?
Na, lass uns dürfen sagen, dass es einfach klar wird, wie so eine tägliche Zusammenarbeit dann auch aussehen könnte.
Also auch nochmal, um das kurz zu worden, Delegation ist halt immer individuell. Ne? Delegation, eine Echo bei einem Patienten, der zur Routineuntersuchung kommt, ist was anderes als bei einem Patienten in einem kardiogenen Schock. Patient bei einem Echo mit einem Jahr Erfahrung von einem PA ist was anderes als einem der 10 Jahre Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Aber lass uns doch einfach jetzt mal in die Klinik. Praxis machen wir danach, aber jetzt starten wir mal in die Klinik. Aufnahmegespräch. Dürfen das PAs machen?
Ja.
Körperliche Untersuchung?
Ja.
Erste Untersuchungen anmelden, Röntgen, Sono und so weiter?
Ja.
Also kann aufs System zugreifen und da selbstständig anmelden?
Genau, kann im System Untersuchungen anmelden, solange das natürlich von einem Arzt delegiert ist. Das ist klar.
Okay, einschätzen, welche Laborwerte sinnvoll sind und die ausdrucken.
Ja.
Aufklärungsgespräche.
Jein, also auf gar keinen Fall vollständig. Wir wissen, Aufklärung ist ein heiliges Thema in Deutschland. Ein Physician Assistant könnte mit dem Patienten über die Untersuchung sprechen und alles. Die tatsächliche Abschluss muss dann durch eine ärztliche Person stattfinden.
Ja, da geht's in den Kernbereich. Wie sieht's mit Medikamentenanordnungen aus?
Nein.
Und auf Delegation hin?
Ja.
Ah, das geht. Also ich könnte sagen, einfach in der Visite, hier erhöhe hier nachher mal bitte das Furo.
Genau, dann hat man quasi ja eine Anordnung quasi weitergereicht.
Und dann geht das. Wie sieht's mit Verbandswechsel aus?
Ja.
Transfusionen?
Nein, wir haben ein Transfusionsgesetz in Deutschland, ist rein ärztlich, ist ganz harte rote Linie.
Wundvisite?
Ich habe jetzt gerade nicht die Vorstellungskraft, was das alles beinhaltet, grundsätzlich ja.
Wundverlauf beurteilen, die verschiedenen Heilungsphasen einschätzen. Okay, und dann auch Wundmaterial selbstständig anordnen bzw. wechseln?
Ja, wenn der PA da eine Ausbildung für hat, dann ja. Ja.
Venenwege legen?
Ja.
Okay, dann lass mal zu den, ich sag mal, etwas wilderen Sachen kommen, ZVK legen.
Ja.
ZVK geht.
Mhm.
Das ist ja schon recht invasiv, dann sowas wie Liquorpunktion, geht das auch?
Ja, da wäre auch noch.
Okay, also. Und OP, wie sieht's da aus?
Erste und zweite Assistenz bei Operationen, ja.
Ja, aber da gibt's doch dann sicher Clinch mit den Kolleginnen und Kollegen, die ihre Weiterbildung machen müssen. Also die müssen ja schauen, dass sie ihre Bücher vollkriegen.
Klar, das ist ja einfach eine Frage von Verteilung, ja, und deswegen ist es super wichtig, das gut zu klären, wo der Physician Assistant eingesetzt wird und der sollte korrekt eingesetzt werden und in dem korrekt fließt auch ein, dass niemandem was weggenommen wird und das muss gut abgesprochen werden.
Okay, aber wenn jetzt irgendwie Krankheitsphase ist, Personalmangel oder so, dann könnten da PAs einspringen. Okay, das sind schon mal mehr Kompetenzen, als ich jetzt auf dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie sieht's bei so ganz alltäglichen Dingen aus, die aber vielleicht viel Zeit kosten? Sagen wir Entlassbriefe. Können das PAs übernehmen?
Entlassbriefe schreiben auf jeden Fall, müssen natürlich ärztlich signiert werden, weil natürlich der Entlassbrief ja auch meistens so einer ärztlichen Anordnung ja ähnlich kommt.
Okay, aber das Vorschreiben, das geht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ähnlich ist es dann wahrscheinlich bei stationären Verlegern.
Genau, korrekt.
EKGs auswerten?
Ja, EKG auswerten trifft es genau richtig. Auswertung darfst du vornehmen, endgültige Befundung macht dann der Arzt.
Wie sieht's in der Psychiatrie aus? Was können PAs da?
Bislang ist das tatsächlich ein Feld, was kaum angegangen wurde. Also das heißt, bislang hat sich alles auf die somatische Medizin fokussiert.
Gerade die Psychiatrie ist ja ein Feld, in der es nicht immer leicht ist, WeiterbildungsassistentInnen zu finden. Ist da was geplant, dass PAs auch in dieses Feld vorstoßen sollen?
Also die Nachfrage kommt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen aus den Kliniken. Muss man einfach mal schauen. Ich kann das tatsächlich auch gar nicht einschätzen, was genau da erwartet wird und was da auch dann gebraucht wird an Unterstützung und an Qualität.
Okay, wie ist es in den Notaufnahmen?
Also die Notaufnahme haben Physician Assistants so ein bisschen für sich erobert. In der Notaufnahme gibt es ja nicht den klassischen Facharzt-Titel zu erwerben. Das heißt, hier werden meistens die Assistenzärzte nur rotierend eingesetzt und gerade auch zu Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit. Und wenn hier natürlich ein stark eingearbeiteter Physician Assistant, der sehr tief nicht nur in der Fachlichkeit ist, sondern auch in den ganzen Abläufen in der Notaufnahme, also was braucht der Patient jetzt? Was braucht er in den nächsten 2 Stunden? Wie bekomme ich den schnellstmöglichst und richtig versorgt zu der richtigen Stelle wieder aus der Notaufnahme raus? Dann sind das halt einfach wirklich Leute, die in der Notaufnahme ganz, ganz viel Arbeitskraft erledigen. Und dafür ist auch die Notaufnahme gut. Die haben nämlich erfahrungsgemäß sehr flachere Hierarchien, arbeiten noch stärker irgendwie auf Augenhöhe und die werden da auch sehr, sehr gut integriert. Und deswegen haben die Physician Assistants in Deutschland wirklich einen großen Impact in den Notaufnahmen.
Und sind dann eben auch recht lange dort. Wie ist da die Berufszufriedenheit dann?
Also die Berufszufriedenheit in den Notaufnahmen ist grundsätzlich sehr hoch. Es trübt natürlich immer, dass damit auch dann mal Schichtdienst und Wochenenden anfallen. Das ist natürlich klar. Dadurch, dass die Physician Assistants da aber sehr gut integriert sind und auch viele Aufgaben übernehmen können, ist sie da wirklich sehr hoch.
In der ärztlichen Weiterbildung ist das ja häufig ein nicht so beliebtes Feld, weil man ja häufig genug auch einfach reingeschmissen wird und sich dann irgendwie behaupten muss.
Und das ist genau ein Punkt und deswegen sage ich das immer so, dieser niedrigschwellige Ansprechpartner, das ist einfach super angenehm für egal wen, wenn er einfach neu ist und nicht den Oberarzt anrufen muss mit, kannst du nur mal eben über eine BGA mit drüber schauen oder kannst du einmal kurz beim EKG daneben stehen oder kannst du mir nochmal kurz erklären, wie das geht? Bei komplizierten Sachen kann er natürlich immer den Oberarzt anrufen, aber wenn es für solche Kleinigkeiten drum geht, ist das für egal wen und auch für die Assistenzärzte einfach extrem hilfreich.
Noch eine Frage zur Zusammenarbeit in der Klinik. PA, das P steht ja für Physician, also es ist ein Job, der sich auf die Ärzteschaft konzentriert. Wie klappt die Zusammenarbeit mit der Pflege und können PAs auch da unterstützen? Passiert das bereits?
Eigentlich sehr wenig. Also Physician Assistants erlernen ärztliche Tätigkeiten und die Pflege ist eine eigene Profession mit eigenen Aufgaben, teils auch sehr komplex. Also auch dieses Thema Wundbehandlung hatten wir ja gerade schon, das führt da ja auch teilweise noch mit rein. Und deswegen übernehmen die Physician Assistants eigentlich keine Aufgaben innerhalb der Pflege. Es gibt natürlich hier und da sowas wie Blutentnahme, ist dann teilweise auf den Stationen anders geregelt, mal ganz kleine Überschneidungspunkte. In der Regel haben die aber sonst das nicht und die Berührungspunkte sind eigentlich, dass die Pflege auch da einen konstanten Ansprechpartner hat. Ja, sie wissen einfach ganz genau, ich kann immer dieselbe Person ansprechen, wenn ich Fragen zu aktuellen Patienten auf meiner Station habe.
Okay, dann lass uns auch noch in den niedergelassenen Sektor schauen. Kannst du uns erklären, was PAs so in der Praxis übernehmen können?
Klassisch sind zum Beispiel Infektsprechstunde, ja, also akute Patientenvorstellungen mit Infektsymptomen. Das sind aber auch zum Beispiel DMP-Patienten, also Disease Management Programs. Das sind auch da Untersuchungen von chronischen Patienten.
Und das machen PAs selbstständig?
Er macht etwas nie komplett selbstständig. Er führt Aufgaben selbstständig durch, die ihm in Delegationen aufgetragen werden.
AUs ausstellen?
Vorbereitend. Arzt muss signieren.
Telefonate führen?
Ja. Auf jeden Fall mit Einweisern, Überweisern, Angehörigen, klar.
Wie wird das angenommen von Angehörigen und Patientinnen?
Meistens sehr gut. Also man muss jetzt natürlich auch fragen, inwieweit verstehen die sich jetzt diesen Kontext und die Personen am anderen Ende. Aber grundsätzlich ist das meistens jemand, der mehr Zeit hat als jetzt gerade der Facharzt. Und das ist dann schon mal gut.
Jetzt mal angenommen, wir sind auf dem Land, eine allgemeinmedizinische Praxis. Wir finden einfach keine WeiterbildungsassistentInnen, aber aus dem Nachbardorf gibt es irgendwie einen PA, den möchte ich einstellen. Was kann ich da erwarten? Wie sähe die Zusammenarbeit aus?
Ja, auch da wieder, der kann erstmal allerlei klinische Tätigkeiten übernehmen. Also wir hatten gerade schon Akutsprechstunden, genauso auch wie mal einzelne Hausbesuche, Anamnesen, Kommunikation mit Patienten, Beratungsgespräche, Unterstützung bei Untersuchung, Wundversorgung, Impfungen, Dokumentation, natürlich da auch diese Disease Management Programme in der Chronikerversorgung und dann natürlich auch kommt es darauf an, ob da jetzt eben noch spezielle Sprechstunden in der Praxis geführt werden für besondere Themen wie zum Beispiel Schilddrüsen oder Abdomenprädiagnostik, also Vorsorge.
Wenn ich jetzt diese Aufgaben dann aber alle auch nochmal ärztlich nachprüfen muss, wie viel Zeit spare ich mir dann überhaupt und wie ist das dann auch rechtlich? Also muss ich da Sorge sein, immer mit einem Bein im Knast zu stehen?
Also einmal, wie ist es rechtlich? Für Physician Assistants besteht aktuell kein Berufsgesetz. Das heißt, grundsätzlich besteht erstmal das gleiche grundsätzliche Recht wie bei der Delegation zu anderen medizinischen Berufen. Da ist ja das meist im Bundesmantelvertrag geregelt.
Entschuldigung, da steht drin, wie ambulant
Ärzten und Psychotherapeuten die Versorgung gesetzlicher Krankenversicherter zu versorgen haben. Und da stehen halt auch Tätigkeiten und all sowas drin. Und da ist auch nochmal die ganze Delegation erklärt. Und darauf aufbauen gibt es dann ja noch die Empfehlungen zum einen von der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit diesen beschriebenen 90 Tätigkeiten, als auch von Fachgesellschaften, die teilweise eigene Tätigkeitskataloge nochmal ein bisschen genauer definiert haben, was sie als gut delegationsfähig an Physician Assistants ansehen. Und dann ist natürlich die Delegation individuell zu treffen. Und das heißt, der Arzt hat hier quasi eine Anordnungs-, Anleitungs- und Überwachungspflicht. Und der Physician Assistant hat quasi die Übernahme- und Durchführungsverantwortung. Das heißt, der Arzt muss sicherstellen, dass diese Aufgabe für diesen PA bei diesem Patienten adäquat ist und dass der PA das auch kann und das zur Not halt auch kontrolliert. Und der PA muss halt Bescheid sagen, wenn er das rechtlich nicht übernehmen darf oder es halt auch einfach fachlich nicht kann oder natürlich auch irgendwie Komplikationen auftreten.
Aber wenn ich am Ende doch immer schauen muss, wie viel Zeit spart mir das dann praktisch wirklich?
Also da kann man auf jeden Fall aussagekräftigsten für Deutschland die aktuelle Zahl der KV Westfalen-Lippe heranziehen. Die hat 10 Physician Assistants in 10 Hausarztpraxen eingesetzt und die hat sich gezeigt, dass rund 30% aller Patientenkontakte von Physician Assistants übernommen werden konnten.
Okay, N gleich 10 ist natürlich nicht viel, aber das Ergebnis doch schon sehr auffällig. Also kann man das so sagen, 30% der Arbeit wurden dann von den PAs tatsächlich auch übernommen?
Ja.
Jetzt haben wir sehr viele Beispiele gehört, was ein PA machen darf. Gibt es denn klare Grenzen, wo ich mir sicher sein kann, das darf ich nicht abgeben?
Ja, also klare Grenzen gibt es natürlich in dem Sinne, dass es Gesetze in Deutschland gibt, wie wir hatten das gerade schon angesprochen, Bluttransfusion, Schwangerschaftsabbrüche und. Und natürlich auch einfach diese geschützten Kernbereiche der Ärzte, das heißt Diagnose, Therapie, Aufklärung, Indikation, Operation, Verschreibung von Arzneimitteln. Das sind die Sachen, die dann halt geschützt sind und die entweder geschützt sind oder gar höchstpersönlich zu erbringen sind und die können dann halt auch eben nicht delegiert werden.
Was hältst du denn persönlich für den größten Nutzen, den PAs liefern können?
Also wenn wir uns jetzt gerade den stationären Sektor anschauen, dann ist es diese Kontinuität. Man bringt einfach in diesen stark rotierenden Assistentenpool von Assistenzärzten eine Konstante rein, die nicht an Früh-, Spät-, Nacht-, Hausdiensten, Notarztdiensten teilnehmen und teilweise 4 Tage später erst wieder auf die Station kommen, sondern die sind jeden Tag da, 9-to-5. Wir bekommen meistens alle wichtigen Sachen mit und dadurch entstehen einfach viel weniger Informationsabbrüche und das ist natürlich dann auch ein riesengroßer Vorteil für zum Beispiel eben Assistenzärzte, dass die eben aus ihrem Freinachtdienst wiederkommen, da sehen 11 neue Patienten, können sich morgens ein kurzes Briefing abholen bei dem PA und sind direkt wieder und wissen, ah okay, perfekt, da muss ich ja heute die Aufgaben übernehmen und das zeigen auch schon die Studien und das tatsächlich auch dadurch die Weiterbildungsqualität verbessert werden kann.
Und in der Praxis?
In der Praxis ist tatsächlich der größte Vorteil die tatsächliche Schaffung einmal von mehr Patienten. Also es können einfach mehr Patienten behandelt werden. Und zum anderen, der Physician Assistant generiert mehr Zeit für den delegierenden Arzt, der sich dann wirklich mit den komplexen Fällen auseinandersetzen kann. Ja, also mit den zum Beispiel onkologischen Patienten, die er mitbetreuen muss, oder mit den psychiatrischen Patienten, wo einfach viel Austausch notwendig ist, oder mit Chronikern. Ja, also das heißt, wirklich für Patienten, die wirklich zeitintensiv sind und komplex sind, kann sich der Arzt hier die Zeit dafür dann auch wirklich nehmen.
Wo siehst du den Einsatz vielleicht kritisch?
Also ich sehe den Einsatz von Physician Assistants immer da kritisch, entweder wo der Physician Assistant nicht wirklich eigenständig arbeiten kann. Das heißt, der wäre zum Beispiel in der HNO, kann aber nur irgendwas unter Aufsicht durchführen. Und wenn ein Arzt jetzt daneben stehen muss, während der PA was macht, dann ist die Zeit von dem Arzt trotzdem bei dem Patienten gebunden. Egal, ob der jetzt A oder B macht, und dann ist der Einsatz einfach nicht sinnvoll. Kritisch gibt es da noch zwei Extreme. Kritisch fürs Berufsbild, wenn der Physician Assistant ein stark underperformendes Tätigkeitsprofil hat. Das heißt, er übernimmt irgendwie so PJler-Aufgaben, Blut abnehmen und mal irgendwie einen Entlassbrief schreiben. Dann verlässt er meistens nach einem halben Jahr die Abteilung und sagt, schade, dafür habe ich nicht studiert. Und die Abteilung sagt, ach schade, eigentlich hatten wir uns mehr davon erwartet, und beide sind enttäuscht voneinander. Das andere Negativbeispiel ist natürlich, die brauchen den Physician Assistant für alles und lassen ihn auch alles machen. Physician Assistant, vielleicht denkt er sich immer noch, ach toll, ich darf hier so viel machen, aber es ist natürlich auch einfach eine Frage der Zeit, bis man da sagt, das ist eigentlich rechtlich nicht möglich. Ja. Man traut demjenigen hier zu viel vor.
Wenn ich da kurz noch meine Lanze für die PJlerInnen brechen darf, das ist natürlich nicht so geplant, ne? Dass die so viel Blut abnehmen und Entlassbriefe schreiben. Leider trotzdem manchmal Realität, und dann wird auch noch die Visite verpasst. Jetzt nochmal zum PA. Was würdest du jetzt entgegnen, wenn jemand sagt, okay, schön und gut, aber das Studium ist ja nun doch ein ganzes Stück kürzer. Ich habe Sorge, dass bei Personal, das entsprechend kürzer studiert hat, die Versorgung der Patientinnen und Patienten leidet.
Grundsätzlich ja erstmal ein nachzuvollziehendes Argument. Ich glaube, das muss man einfach ja so ein bisschen aufbröseln. Auch das Medizinstudium, also es sind natürlich 12 Semester, und dann muss man sich irgendwie anschauen, welche Anteile ein. Und wenn man jetzt denkt, Physician Assistants haben jetzt kein ganzes PJ, dann sind wir bei 10, dann nimmt man diese ganzen Seitenbereiche raus, dann landen wir irgendwo dann schon bei 9 Semestern, und dann gibt es noch ein bisschen weniger Anatomie, und dann ist man auch bei 7 oder 8 Vollzeitsemestern. Natürlich sind die nicht auf demselben Niveau ausgebildet wie ein Arzt, das ist total klar. Aber sie übernehmen auch nicht alle Tätigkeiten 1:1 wie ein Arzt. Die Therapie und die Diagnosehoheit, die wird immer bei der Ärzteschaft bleiben. Und grundsätzlich haben das auch schon gerade ausländische Studien gezeigt, dass eben nicht die Versorgungsqualität unter Physician Assistants leidet. Aber dafür ist es umso wichtiger, dass sie halt auch eben adäquat eingesetzt wird. Und da fängt an bei einem korrekten Tätigkeitsprofil bis zu einer korrekten Delegation.
Weil du das Ausland gerade auch nochmal ansprichst, wir haben es ja initial gehört, in den USA ist der PA-Job viel verbreiteter pro 1 Million Einwohner als hier bei uns in Deutschland, obwohl es den Job jetzt bei uns ja auch schon seit 20 Jahren gibt. Könnte man daraus vielleicht rückschließen, dass dieses Berufsbild nicht in unser System passt?
Das glaube ich nicht. Also in USA, die haben wir uns ja wirklich sehr viele Zeit voraus, und da haben wir auch noch einfach einiges aufzuholen. Natürlich sind das zwei Gesundheitssysteme, die an sich schon stark unterschiedlich sind. Und grundsätzlich haben wir aber in Deutschland einfach einen Ärztemangel. Wir haben auch einen Versorgungsmangel, und auch da zeigt sich ja einfach, dass sich das aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren noch weiter verschiebt. Das heißt, wir haben eine weiter aufgehende Versorgungslücke, und hier bieten sich eben Physician Assistants an, ein kleiner Teil der Lösung zu sein.
Jetzt fehlen ja schon seit Jahrzehnten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, und gleichzeitig haben wir eine sehr strenge Zugangsklausel zu unseren Studienplätzen. Der NC ist, meine ich jetzt so, dass man nur noch mit 1,0 überhaupt Humanmedizin studieren kann. Jetzt könnte man ja argumentieren und sagen, wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte, und es ist vielleicht ein Fehler, durch diesen strengen NC cleveren, klugen, engagierten Leuten, die vielleicht ja ein 1-1-Abi haben oder ein 1-3-Abi, den Zugang zu verbauen. Und dann studieren die eben Physician Assistant, weil sie eben Leuten helfen wollen und in der Klinik oder in der Praxis arbeiten wollen, aber das nicht dürfen. Brauchen wir nicht vielleicht einfach mehr Humanmedizin-Studienplätze als PAs?
Also sicherlich verbaut man mit Zugangsbeschränkungen grundsätzlich motivierten Leuten irgendwie diese Zukunftsperspektive. Das ist auf jeden Fall so. Und da gibt es auch einfach genug Leute, wenn die seit Kindheitstagen Arzt, Ärztin werden wollen, dann machen sie es aber auch meistens irgendwann. Also dann fangen die auch noch mit 35 an, dann im Ausland zu studieren. Das habe ich auch schon erlebt nach einem PA-Studium. Das passiert auf jeden Fall. Wir haben aber auch ganz viele Leute, die zum Beispiel aus der Pflege oder aus MFA kommen, die sagen, ich würde einfach gerne mehr Tätigkeiten übernehmen. Oder Leute, die aus der Schule kommen und sagen, auch ich möchte mir heutzutage diesen Stress und die Verantwortung als Arzt, Ärztin nicht mehr antun, weil ich genau weiß, was das alles mit sich bringt. Und dann ist natürlich grundsätzlich diese Diskussion, braucht es jetzt mehr Studienplätze? Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Studienplätze. Man muss aber grundsätzlich sagen, wenn wir jetzt noch zusätzliche aufbauen würden, die würden wahrscheinlich schon zu spät kommen, ne? Weil so dieser große Gap der Versorgung entsteht ja bis 2035. Wenn man den Zahlen der Robert-Bosch-Stiftung folgt, dass da gerade die großen Praxen, dass dort viele Praxen unbesetzt sind. Und das ist ja eben dieses Problem und auch dieser große Vorteil von Physician Assistants, die Verfügbarkeit. Das heißt, wenn jetzt neue Studiengänge entstehen für Humanmediziner, dann fangen die in 3 Jahren an, dann studieren die 6 Jahre, dann machen die einen Facharzt, dann sind die in 15 Jahren verfügbar irgendwie als Facharzt. Und in den Jahren hätte man halt einfach immens viele Physician Assistants ausführen können. Und man muss ja auch das System ein Stück weit umgestalten. Wir haben ein nicht allzu effizientes Gesundheitssystem in Deutschland. Und da ist dann auch die Frage, wie das jetzt effizienter, nur weil man mehr Ärztinnen und Ärzte nachschüttet.
Wir hatten im Frühjahr ein Gespräch mit Frau Christine Vogler, der Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Und die hat sich für eine andere Sache ausgesprochen. Die hat dafür plädiert, dass Pflegeberufe in ein Studium überführt werden, Bachelor und Master. Und hat vorgeschlagen, dass über die Pflege ziemlich genau diese Aufgaben zum Teil übernommen werden, die du jetzt für PAs geschildert hast. Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich gibt es da ja auch schon erste Ideen, zum Beispiel mit Community Health Nurses. Bislang habe ich auch in dem Modulen oft mich schon mit den Community Health Nurses ausgetauscht, auf verschiedenen Kongressen und auf privaten Veranstaltungen. Und da habe ich auch gesehen, es ist doch ein unterschiedliches Rollenbild. Community Health Nurses, so wie ich das Modell bislang immer kennengelernt habe, die wollen eher ganz spezielle Patientenkohorten langfristig begleiten und Physician Assistants zeigen sich eher so, wir machen Akutversorgung beim Patienten, also das heißt irgendwie Allgemeinmedizin, Sprechstunde und. Das heißt auch unterschiedliche. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich grundsätzlich irgendwie gegenseitig ausschließt oder jemand irgendwer da auch was anfängt wegzunehmen. Aber die Pflege hat halt auch einfach jetzt noch einen super langen Weg vor sich. Also Community Health Nurses, ich glaube, es gibt 3 Hochschulen dafür. Bei den PAs sind es jetzt irgendwie 25 Hochschulen mit 40 Standorten, 13 davon staatlich mit 3-stelligen Kohorten. Das ist halt einfach eine Anzahl.
Ich verlinke euch die Folge mit Frau Christine Vogler bei uns in den Shownotes unten. Es ist schon so, dass sie damals in der Episode sagte, dass Bachelor-Nurses und Master-Nurses in Aufgabenbereiche vorstoßen sollen, die aktuell klar ärztlich besetzt sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine Art Konkurrenzsituation geben könnte.
Also ich kann das jetzt gar nicht so einschätzen, weil ich jetzt dieses genaue Szenario nicht kenne. Aber grundsätzlich würde mich dann eher einfach interessieren, also wie sehen da jetzt die genauen Aufgaben und Verantwortungsbereiche aus? Welche Aufgaben übernimmt denn jetzt dann noch der Arzt? Und ich glaube, bei den Community Health Nurses oder auch Advanced Nurse Practitioners muss ich da einfach noch ein bisschen das tatsächliche Tätigkeitsprofil festigen. Vielleicht kenne ich es auch noch nicht ganz und dann kann ich das auch besser beurteilen.
Aber du rechnest mit einer friedlichen Koexistenz.
Ja, also ich denke, dafür gibt es ganz verschiedene Versorgungsanlässe und auch Versorgungsformen in Deutschland, wo man das sieht. Und ich war jetzt zuletzt in der Universitätsklinik Essen damit beauftragt, das Berufsbild zu implementieren. Das haben wir auch geschafft auf Stationen, wo sowohl Advanced Nurse Practitioners als auch Physician Assistants arbeiten, eben weil da unterschiedliche Ansätze gefahren werden. Und das sehen wir auch in Amerika. Also auch da gibt es ja Advanced Nurse Practitioners und auch nicht zu wenig. Und da gibt es auch Physician Assistants. Und da schafft man auch eine Koexistenz. Und das denke ich auch grundsätzlich im Gesundheitswesen, da muss man sich nicht um die Patienten streiten.
Ja, im Moment sieht es tatsächlich gar nicht danach aus. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast in Essen das Berufsbild in der Uniklinik implementiert. Da gibt es ja vermutlich jede Menge Herausforderungen. Bei den meisten Berufen in Klinik und Praxis weiß man ja ungefähr, in welche Richtung die Ausbildung gehen soll oder das Tätigkeitsfeld. Das ist ja bei PAs vermutlich noch nicht so klar.
Also ich habe die letzten anderthalb Jahre das Physician Assistant Berufsbild an der Universitätsmedizin in Essen implementiert als Projektleiter. Und was sich da als allererstes zeigt, ist, es ist sehr wichtig, dass man einen eigenen Eindruck bekommt von den Fachabteilungen. Dass man im besten Fall wirklich in der Abteilung schaut, entweder jemand von extern, der Ahnung von dem Berufsbild hat, oder sich selber überlegt, wo benötigen wir eine Unterstützung, und auch sich dabei dann gleichzeitig ein Ziel setzt und nicht sagt, wir möchten einfach weniger Arbeitsbelastung haben, sondern ein ganz klar definiertes Ziel. Und dazu muss dann ein passendes Tätigkeitsprofil entworfen werden. Und dieses Tätigkeitsprofil, das sollte zum einen anhand von aktuellen Empfehlungen stattfinden und Best-Practice-Beispielen. Und das sollte natürlich auch abwechslungsreich sein. Ja, also Physician Assistants sind jetzt auch nicht dafür da, die fehlgeschlagene Digitalisierung in der Klinik aufzuarbeiten, und muss natürlich auch den Physician Assistants Spaß machen und ansprechend sein. Ganz wichtig ist, wenn das irgendwie klar ist, dass man das im Team kommuniziert. Und warum spreche ich jetzt so viel über das Tätigkeitsprofil? Weil wenn man ein klares Tätigkeitsprofil hat, dann wird auch im Team viel schneller der Nutzen und der Mehrwert erkannt und auch die klaren Grenzen zu den Assistenzärzten, zu der Pflege, anstatt wenn ich ein undefiniertes Tätigkeitsprofil Bild habe und das überall verschwimmt. Deswegen ganz wichtig, klares Tätigkeitsprofil, alle Beteiligten abholen, alle Beteiligten informieren, was hat das für einen Hintergrund, wofür ist er da, welche Tätigkeiten übernimmt der, welche übernimmt er nicht, wie ist er hier im Team integriert, und das ist ganz wichtig, und das sind dann auch meistens die Punkte, wo man sagt, hier kann man ganz viel Konfliktpotenzial im Voraus hinwegnehmen.
Gab es denn da viele Konflikte, als du dieses Berufsbild implementiert hast?
Konflikte gibt's zum Glück relativ wenig. Wenn Konflikte entstehen, dann ist es manchmal von Berufsgruppen seitens der Pflege oder seitens der MFAs, wo Missverständnisse entstehen. Steht der Physician Assistant jetzt eigentlich über mir? Hat er mir jetzt etwas zu sagen? Beides nein. Gerade bei der Patientenversorgung, finde ich, sollte man immer auf Augenhöhe agieren und sich da absprechen. Und auch da, der Physician Assistant ist jetzt einer Pflegekraft nicht weisungsbefugt, sondern der gibt die, das hatten wir gerade schon, der gibt irgendwie so die Anordnung des Arztes weiter, der schafft aber keine eigene Anordnung der Pflegekraft gegenüber.
Und andersrum?
Dass die Pflegekraft irgendwas dem Physician Assistant aufträgt.
Genau.
Was könnte das zum Beispiel sein oder was kommt dir in den Kopf?
Schreib du hier das EKG, mach du den Blasenkatheter rein, mach heute du mal die Blutentnahmen.
Das müsste tatsächlich auch über einen Arzt laufen, weil das Problem wäre ja dann, wer ist denn dann der Delegierende? Und die hätte dann ja auch eigentlich die Überwachungspflicht, das beißt sich ja so ein bisschen. Und sie hat ja auch wahrscheinlich, wenn das ärztliche Aufgaben sind, das von einem Arzt delegiert bekommen. Und man darf die Delegation ja auch nicht weiterreichen, ohne den Arzt zu informieren. Das heißt, das wäre insofern dann so ein bisschen hinfällig, und die können das nicht weitergeben. Wenn sie natürlich sagt, hier bei dem Patienten müsste mal das und das erfolgen, dann kann der natürlich das jetzt irgendwie, weil die im selben Büro sitzen, leichter weitertragen. Auch da, aber sie kann nicht als delegierende Person in Kraft treten.
Aber insgesamt hast du nicht so viele Konflikte beobachtet?
Nein, es sind ziemlich wenig Konflikte aufgetreten, und wenn Konflikte aufgetreten sind, dann waren es meistens einfach, dass da noch Informationen gefehlt haben, ja, also wie läuft jetzt der Anordnungsprozess ganz genau ab und was darf derjenige ganz genau, deswegen ganz wichtig, einmal vorab die Mitarbeiter zu informieren und ein klares Tätigkeitsprofil auch denen zur Verfügung zu stellen, dass sie es nochmal wissen, und dann ist den Personen das auch klar. Und die können das auch besser einschätzen.
Kann ich da irgendwo nachlesen, mal angenommen, ich möchte das jetzt bei mir in der Klinik oder in der Praxis machen? Gibt es da sowas wie Best-Practice-Beispiele? Implementierung PA?
Also nachzulesen ist es bislang nicht. Ich habe zu den Tätigkeitsprofilen ganz allgemein einen Artikel zuletzt in der Führen und Wirtschaften veröffentlicht. Ansonsten gibt es verschiedene, auch Tätigkeitsbeschreibungen, teilweise schon von Fachgesellschaften, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Herzchirurgs- und Gefäßchirurgie oder natürlich auch von der Bundesärztekammer.
Und die empfehlen dann?
Also die empfehlen grundsätzlich ganz allgemein, welche Tätigkeiten sind in welchem Qualifikationsrahmen, also sind die eigenständig oder unter Aufsicht durchzuführen an einen Physician Assistant.
Hast du Erfahrungswerte, was die Implementierung in der Praxis angeht?
Also in der allgemeinen medizinischen Praxis läuft es meistens so ab, dass man den Physician Assistant erstmal ganz klassisch ein bisschen auch hier einfach mal mitnimmt, ein Gespür gibt, was ist eigentlich diese Praxis? Die sind ja auch teils da einfach sehr individuell. Und dann übernimmt der Physician Assistant nach und nach Aufgaben. Wie gesagt, bislang hat sich in Deutschland so sehr dieser Teil der Akutsprechstunde durchgeführt, was da besonders wichtig für die Praxen ist, die sich Gedanken über einen Physician Assistant machen. Es muss so ein bisschen zukunftsmäßig zwei Sachen zur Verfügung stehen, nämlich einmal der Physician Assistant muss die Verfügung über einen eigenen Raum haben, damit Untersuchungen parallel laufen können, und es muss eine erhöhte Patientennachfrage da sein, weil wenn natürlich grundsätzlich dieselbe Anzahl dann an Patienten behandelt wird, kann der Physician Assistant sich dort nicht refinanzieren. Und natürlich da ist es natürlich bei so einer hausärztlichen Einzelpraxis ein klein bisschen schwieriger, diesen Onboarding-Prozess zu machen, da man natürlich immer nur auf eine Person für Rückfragen zur Delegation zurückgreifen kann oder zur Supervision, anstatt jetzt in einer Praxis mit mehreren Ärzten, wo man mal immer irgendwer gerade eine Minute hat, dazu zu kommen.
Das ist natürlich auch bei der Ausbildung von WeiterbildungsassistentInnen so. Hier einmal der Hinweis auf unseren Leitfaden Allgemeinmedizin. Der ist ziemlich praktisch, wenn man gerade die Ausbildung startet oder in der Ausbildung ist oder auch selbst ausbildet, weil wir da auf Punkte eingehen wie stelle ich eine AU aus, was sind die häufigsten Beratungsanlässe, was für Disease-Management-Programme gibt's. Das ist einmal eben klasse zum Selbstnachlesen, aber spart eben auch Zeit in der Ausbildung. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Leitfaden. So, jetzt hast du die Wirtschaftlichkeit gerade schon angesprochen. Gibt's denn da Daten zu? Wie beeinflussen PAs die Wirtschaftlichkeit einer Praxis?
Ja, da gibt's auch Zahlen zu. Die hat ebenfalls die KVWL herausgegeben. Die hat das anhand von drei Beispielen gemacht. Einmal hausärztliche Einzelpraxis, hausärztliche Gemeinschaftspraxis, insgesamt 5 Ärztinnen und Ärzten und diabetologische Schwerpunktpraxis. Und da hat sich gezeigt, dass durch die Versorgung von mehr Patienten und durch die Erbringung von mehr Leistungen bei der hausärztlichen Einzelpraxis 23.000 Euro im Quartal mehr an Umsatz erreicht wird und in der diabetologischen Schwerpunktpraxis sogar 41.000 Euro im Quartal mehr an Umsatz geleistet werden kann.
Jetzt muss ich ein bisschen indiskret werden, entschuldige, aber was verdient denn überhaupt ein PA? Also mit was für Gehältern müsste ich da rechnen?
Also bislang gibt es für Physician Assistants keine Tarifverträge. Im ambulanten Sektor sind die ja auch nicht anzutreffen. Wir führen über unseren Blog immer eine Gehaltsstudie jährlich durch. Da hat jetzt zuletzt für dieses Jahr jeder dritte Physician Assistant in Deutschland teilgenommen und hat sich gezeigt, dass das Einstiegsgehalt von rund 3.900 Euro brutto im Median pro Monat beträgt, also knapp 4.000 Euro. Und das dann natürlich mit Berufserfahrung, Qualifikation, Aufgaben steigt auf so circa 4.500 Euro pro Monat.
Also pro Quartal dann 16, 17, 18.000 Euro. Und wie groß war nochmal der Mehrgewinn?
23.000 bis 41.000 Euro. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit der Refinanzierung. Im HZV, also hausärztliche zentrierte Versorgung, in Baden-Württemberg gibt es auch zum Beispiel auch noch einen Zuschuss, wenn ein Physician Assistant beziehungsweise dort eine akademisierte, nichtärztliche Person da noch mit im Team arbeitet, dann gibt es auch noch 10 Euro pro Patient, der im HZV eingetragen ist, pro Jahr on top. Das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz zur Refinanzierung der PAs. Man muss natürlich bei diesen ganzen Zahlen sagen, man muss da natürlich immer so ein bisschen, zumindest zur Zeit, noch aufpassen, zwecks Plausibilitätsprüfung und alles, dass man da nicht die Zahlen reißt.
Kannst du HZV nochmal kurz erklären, bitte?
HZV bedeutet hausarztzentrierte Versorgung, das heißt, Patienten können sich da über ihre Krankenkasse, die AOK, einschreiben lassen und dann wird die Versorgung hauptsächlich über den Hausarzt geleitet. Das heißt, bei den meisten Sachen stellen sie sich erstmal beim Hausarzt vor und er steuert quasi die Versorgung, und das ist halt dann auch eben ein Versorgungsmodell, und dieses wird dann auch besonders quasi von diesem HZV vergütet. Also im Endeffekt soll das so ein bisschen verhindern, dass die irgendwie direkt aus der Klinik zu einem Facharzt abbiegen, um sich weiter behandeln zu lassen, oder direkt aus der von zu Hause zum Facharzt abbiegen, sondern alles über einen Hausarzt läuft und der es ein bisschen steuern kann.
Gibt es für PAs Gehaltsbezuschussungen, wie man das von WeiterbildungsassistentInnen beispielsweise in der Allgemeinmedizin kennt?
Sowas gibt es bislang noch nicht für Physician Assistants. Es wird jetzt eine Studie geben, auch vom Institut für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin in Essen. Die haben ein Innofond-Projekt, wo 24 Physician Assistants in 24 Hausarztpraxen eingesetzt wird, randomisiert und das mit 24 Praxen ohne PAs hinsichtlich der medizinischen Versorgung, heißt Einweisung, Letalität, Komplikation, Fehldiagnosen über mehr als ein Jahr verglichen wird. Und da gibt es auch diesen Anreiz, dass das Gehalt bezuschusst wird. Der Regelfall ist es bislang nicht.
Unser Gesundheitssystem ist ja gerade sehr im Wandel. Was glaubst du, wie wird sich die Rolle der PAs in den kommenden Jahren entwickeln?
Also die Physician Assistants nehmen an der Anzahl stark zu. Wir beobachten gerade, dass die Hochschulen immer mehr Standorte und auch neue Hochschulen dazu kommen. Ich sagte gerade schon, wir sind jetzt bei über 25 Hochschulen an über 40 Standorten, weiter wachsend. Und wir jetzt zum Wintersemester erwarten wir über 2000 Immatrikulationen. Da warten wir gerade noch auf die offiziellen Zahlen. Und das heißt, mit denen kann wirklich viel passieren. Wichtig ist, dass sie effizient eingesetzt werden. Aber was wir halt auch sehen, dass sich immer mehr auch Versorgungsformen zeigen, wo wirklich der Einsatz von Physician Assistants einzigartig ist. Wie meine ich das zum Beispiel? Es sind Versorgungsformen, wo eigentlich zum Beispiel Assistenzärzte eingesetzt werden sollten, aber diese nicht zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel stationäre ambulante Zentren, das heißt KV-Ärzte mit Kurzliegerstationen für nicht allzu wichtige Fälle, aber wo man die ältere Person jetzt vielleicht auch nicht über am Wochenende alleine zu Hause lassen möchte. Das heißt, da fallen auch allerlei ärztliche Tätigkeiten an, Visite, mal nochmal Blut abnehmen, Absprache mit Pflegeheim, Einweisern, Angehörigen, Entlassbriefe schreiben, einfach klinischen Verlauf beobachten, sind aber gleichzeitig oft Einrichtungen oder auch MVZs, die haben keine Weiterbildungsbefugnis. Und hier können halt wunderbar Physician Assistants eingesetzt werden, genauso auch halt in Facharztzentren und MVZs, also dieser ganze ambulante Sektor. Du hast gerade auch angesprochen, Landarzt, ich glaube, das wird ein wichtiges Thema. Auch da gibt es ja schon erste Startups, die Physician Assistants einsetzen, die die ganze Woche da sind und nach manchen Tagen wird der Arzt sogar nur telemedizinisch hinzugeschaltet.
Das sind schon drastische Entwicklungen. Ich kann mir vorstellen, dass da gerade auch in unserer Hörerschaft geteilte Meinungen dazu bestehen, wie das zu bewerten ist. Teilweise ist es aber auch schon Realität. Du hast gerade diesen Fall mit der Telemedizin geschildert. Man wird sich also mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und da hattest du ja jetzt auch gesagt, es gibt noch kein Berufsgesetz. Ist denn da was geplant?
Ja, also ein Berufsgesetz muss natürlich auch über die Politik erfolgen und kann nicht einfach nur durch die Fachgesellschaften erfolgen. Grundsätzlich ist da, glaube ich, so langsam die Zeit gekommen, dass solche Dinge auch mal in Zukunft angestoßen werden können von den großen Verbänden. Ein Berufsgesetz wäre auf jeden Fall wichtig, nicht nur um wirklich auch definierte Tätigkeiten zu haben, sondern vor allem auch um Standards zu etablieren in Deutschland und diese Standards auch verpflichtend zu machen. Da muss man einfach sagen, wir haben in Deutschland noch zu wenig Standards und auch nicht alles verpflichtende Standards hinsichtlich der Ausbildung, Abschlussqualität. Und das wäre dafür extrem wichtig, dass man sowohl die Hochschulen als auch die PAs dann an festen Qualitätsstandards bindet.
Es bleibt also spannend, wo sich das noch hinentwickeln wird. Hendrik, gibt es denn noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr zum Thema Physician Assistant und wenn ihr demnächst vielleicht einen der ersten Physician Assistants bei euch im Unternehmen und in der Klinik antrifft, dann könnt ihr sagen, ich habe schon mal von dem Berufsbild gehört, dann sind die PAs auch ganz froh und begegnet den Leuten noch gerne offen, dass man zusammen gerne im Team Patienten versorgt, dann wird das ganz sicherlich auch gut werden und ich freue mich auf eine gemeinsame Teamversorgung und auf eine gemeinsame medizinische Zukunft und falls sich jemand für das Berufsbild interessiert, kann ich Ihnen das auf jeden Fall ans Herz legen und informiert euch gerne dazu.
Man merkt, du brennst für das Thema. Hendrik, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt oder eine Bewertung dalasst. Falls ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, kann ich euch auch dazu nur herzlich einladen. Probiert es doch einfach mal aus. 5 Tage kann man es kostenlos testen. Und dann könnt ihr sehen, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Das ist der Link, der auf unsere Podcast-Page führt. Und dort könnt ihr dann auch die App runterladen, wenn ihr das wollt. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.